Heute wird's gleich doppelt spannend, denn wir haben nicht nur einen verschwundenen Griechen, ein abgelegenes Haus voller dunkler Geheimnisse und einen Fall, in dem eine gemeinsame Sprache plötzlich über Freiheit entscheidet. Wir lernen heute auch zum ersten Mal Sherlock Holmes Bruder kennen. Und glaubt mir, Mycroft Holmes ist mindestens genauso faszinierend wie Sherlock selbst. Während der eine lieber im Hintergrund bleibt, geht der andere längst auf die Jagd. Und genau diese Spur führt uns diesmal hinter die elegante Fassade eines Hauses, in dem weit mehr verborgen liegt, als irgendjemand ahnt. Abonniere Crime Tales, damit du kein neues Holmes-Abenteuer verpasst. Los geht's mit Der griechische Dolmetscher.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich an die langen gemeinsamen Jahre mit Sherlock Holmes zurückdenke, fällt mir immer wieder auf, wie selten er von jenen sprach, die ihm durch Blut verbunden waren. Mit größter Offenheit sprach er über Verbrechen, wissenschaftliche Fragen und die verborgensten Regungen des menschlichen Gemüts. Doch sobald das Gespräch auch nur in die Nähe seiner eigenen Familie kam, legte sich stets ein eigentümlicher Schleier des Schweigens über ihn. Umso bemerkenswerter erschien es mir, dass einer der merkwürdigsten Fälle, die ich je an seiner Seite erleben sollte, ausgerechnet mit eben einem solchen Namen seinen Anfang nahm. Es war einer jener milden Sommerabende in der Baker Street, wie sie dem Londoner Juli bisweilen eigen sind, an denen selbst Holmes für einen Augenblick geneigt schien, seine Gedanken treiben zu lassen. Nach unserem gewohnten Tee, der oft den stillen Auftakt zu jenen Gesprächen bildete, in denen wir von einem Gegenstand zum nächsten glitten, gelangten wir schließlich zu der Frage, ob außergewöhnliche Fähigkeiten eher aus Übung erwachsen oder doch im Blut liegen.
In Ihrem Fall, Holmes, hätte ich stets angenommen, dass Ihre Beobachtungsgabe und Ihre Schlüsse vor allem das Ergebnis eigener Schulung seien.
Zum Teil, Watson. Doch manches liegt wohl auch im Blut. Meine Vorfahren waren Landjunker und die Familie meiner Großmutter war mit Fernet, dem französischen Künstler, verwandt. Es wäre also nicht das erste Mal, dass sich eine besondere Anlage in unerwarteter Form zeigte.
Und woran erkennen Sie, dass es in Ihrem Fall erblich ist?
Daran, dass mein Bruder Mycroft sie in noch höherem Maße besitzt als ich.
Ich gestehe, diese Antwort überraschte mich weit mehr, als ich es in jenem Augenblick zeigte. Wenn es in England einen zweiten Mann von solcher Schärfe gab, warum hatte ich nie von ihm gehört?
Ihr Bruder soll noch größere Fähigkeiten besitzen als Sie und ist dennoch unbekannt?
Unbekannt, Watson? Keineswegs. In seinem Kreis ist er durchaus bekannt.
Und wo wäre er zu finden?
Im Diogenes Club, Watson.
Da mir dieser Name nichts sagte, zog Holmes seine Uhr, warf einen kurzen Blick darauf und bemerkte, dass sein Bruder um diese Stunde gewöhnlich dort anzutreffen sei. Wenig später gingen wir bereits durch den warmen Londoner Abend westwärts nach Pall Mall, jener stillen Gegend der Clubs und Regierungsgebäude, in der Mycroft beinahe ebenso fest verankert war wie Sherlock in der Baker Street. Während wir westwärts durch die stiller werdenden Straßen gingen, sprach Holmes von seinem Bruder mit einer Offenheit, die mich überraschte.
Sie fragen sich, weshalb Mycroft seine Fähigkeiten nicht als Detektiv nutzt. Die Antwort ist einfach. Es fehlt ihm an Tatkraft. Seine Beobachtungsgabe und seine Schlusskraft sind außergewöhnlich. Doch keinen Schritt würde er tun, um das Ergebnis seiner Überlegungen selbst zu prüfen. Er sieht die Lösung und überlässt die Mühe anderen.
Und welchem Beruf geht er nach?
Er befasst sich mit Zahlen und prüft die Bücher verschiedener Regierungsstellen. Er wohnt in Pall Mall, geht von dort nach Whitehall und kehrt am Abend auf demselben Wege zurück. Viel mehr Bewegung nimmt er kaum auf sich, mit Ausnahme des kurzen Weges zum Diogenes Club.
Während wir weitergingen, schilderte Holmes mir die Regeln jenes sonderbaren Herrenclubs, in dem Männer jede Geselligkeit mieden. Außer in einem einzigen Raum war dort jedes Gespräch untersagt. Wenig später traten wir schweigend ein. Durch verglaste Paneele fiel mein Blick in einen großen, luxuriösen Saal, in dem zahlreiche Herren in ihren kleinen Nischen saßen und lautlos die Abendblätter studierten. Holmes führte mich in ein kleineres Zimmer, das auf Pall Mall hinausging, und ließ mich dort für einen Augenblick allein. Kurz darauf kehrte er mit seinem Bruder zurück. Mycroft Holmes war größer und schwerer gebaut als Sherlock, beinahe massig, und doch lag auf seinem Gesicht derselbe Ausdruck geistiger Schärfe. Seine hellen, grauen Augen trugen jenen träumerischen, fernen Blick, den ich bei Sherlock nur dann sah, wenn er seine Kräfte ganz sammelte.
»Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Dr. Watson. Seit Sie Sherlocks Chronist geworden sind, hört man allenthalben von ihm. Für jeden, der den Menschen studieren will, gibt es kaum einen besseren Ort als dieses Fenster.«
Damit nahm Mycroft neben seinem Bruder am vorspringenden Fenster Platz. Holmes ließ sich mit jener selbstverständlichen Ruhe nieder, die ihm eigen war, und ich setzte mich ihnen gegenüber. Für einen Augenblick ließ er den Blick mit fast träger Ruhe über das Viertel gleiten, bis etwas auf der Straße seine Aufmerksamkeit fesselte.
»Sehen Sie nur die beiden Herren dort draußen. Was machen Sie aus dem kleineren von beiden?«
»Ein alter Soldat.
Erst vor kurzem entlassen.
Er hat in Indien gedient.
Ein Unteroffizier.«
Ihre Stimmen blieben ruhig, beinahe beiläufig. Und doch schien jeder neue Schluss den nächsten bereits hervorzurufen.
»Artillerie.
Ein Witwer.
Doch mit einem Kind.«
»Kindern, lieber Bruder.«
»Nun wird es aber beinahe zu viel.«
»Keineswegs, Watson. Haltung, sonnengebräunte Haut und jener Ausdruck stiller Autorität sprechen deutlich genug für einen Soldaten, der mehr war als ein einfacher Mann.«
Dass seine Entlassung noch nicht lange zurückliegt, verraten die schweren Stiefel, die er noch immer trägt.
In diesem Augenblick begann ich erst recht zu begreifen, was Holmes gemeint hatte, als er von den noch schärferen Fähigkeiten seines Bruders gesprochen hatte. Holmes warf mir nur einen kurzen Blick zu und lächelte.
»Sherlock, ich habe etwas vorliegen, das ganz nach deinem Geschmack sein dürfte. Einen höchst eigentümlichen Fall. Es fehlte mir freilich an der Neigung, ihm selbst weiter nachzugehen. Dennoch bot die Sache Stoff genug für einige anregende Überlegungen.«
»Mein lieber Mycroft, ich bin ganz Ohr.«
Mycroft zog ein kleines Taschenbuch hervor, setzte mit wenigen Strichen eine kurze Notiz auf und ließ sie nach einem Klingelzeichen dem Diener übergeben.
»Ich habe einen Herrn gebeten, für einen Augenblick zu uns zu kommen. Sein Name ist Mr. Melas. Er wohnt eine Etage über mir, ist griechischer Abstammung und ein bemerkenswerter Sprachkundiger. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Dolmetscher bei Gericht und gelegentlich als Begleiter wohlhabender Orientreisender. Ich denke, am besten berichtet er selbst, was ihm widerfahren ist.«
Wenige Minuten später trat jener Herr ein, von dem Mycroft gesprochen hatte. Ein kleiner, stämmiger Mann mit dichtem schwarzem Haar, dem das Erlebte noch deutlich anzumerken war. Selbst als er Platz nahm, fand er kaum zur Ruhe.
»Scotland Yard schenkt mir keinen Glauben, Mr. Holmes. Gerade weil man dort etwas derartiges nie erlebt hat, hält man es für unmöglich. Doch ich werde keine Ruhe finden, ehe ich weiß, was aus dem armen Mann mit dem Pflaster im Gesicht geworden ist.«
»Beginnen Sie ganz am Anfang, Mr. Melas.«
»Es geschah an einem späten Abend. Zu ungewöhnlichen Stunden gerufen zu werden, ist in meinem Beruf nichts Ungewöhnliches. Meine Dienste als Dolmetscher für die griechische Sprache werden häufig verlangt. Darum schöpfte ich zunächst keinen Verdacht, als ein gewisser Mr. Latimer erschien und mich bat, ihn in einem Wagen zu begleiten. Ein griechischer Freund, sagte er, befinde sich aus geschäftlichen Gründen bei ihm im Haus und spreche kein Wort Englisch.«
Nach Melas Schilderung war es weniger rohe Gewalt als die höfliche Selbstverständlichkeit dieses Mannes, mit der Latimer ihn die Treppe hinab und in den unten bereitstehenden Wagen brachte.
»Zunächst hielt ich es für ein gewöhnliches Mietgefährt, doch es war weit geräumiger und besser ausgestattet, als ich es erwartet hätte. Wir fuhren durch Charing Cross, dann weiter über Shaftesbury Avenue. Als wir Oxford Street erreichten, erlaubte ich mir die Bemerkung, dies sei ein ungewöhnlich weiter Weg nach Kensington.
Da zog mein Begleiter plötzlich einen schweren, mit Blei beschwerten Knüppel hervor, ließ ihn einige Male langsam in der Hand spielen und legte ihn dann schweigend neben sich auf den Sitz. Dann schob er die Seitenscheiben des Wagens zu. Sie waren von innen mit Papier verklebt, sodass ich keinen Blick mehr nach draußen werfen konnte. Mir wurde schlagartig klar, dass ich weder erkennen sollte, wohin man mich brachte, noch den Weg dorthin jemals wiederfinden durfte. Die ruhige Art, in der er mir das erklärte, war weit einschüchternder als jede offene Drohung. In diesem Moment begriff ich, dass ich ihm schutzlos ausgeliefert war.
Für Melas wollte die Fahrt kein Ende nehmen. Mit jeder Minute verlor er mehr die Orientierung. Nur das Geräusch unter den Rädern wechselte. Erst das harte Schlagen auf dem Pflaster, dann wieder das gedämpfte Gleiten über glattere Straße. Schließlich kam der Wagen mit einem jähen Ruck zum Stehen.
Man drängte mich rasch hinaus. Im ersten flüchtigen Blick sah ich nur einen niedrigen, gewölbten Eingang, über dem eine einzelne Lampe brannte. Dahinter glaubte ich für einen Augenblick Rasen und dunkle Bäume zu erkennen, ehe man mich bereits weiter ins Haus führte. Drinnen brannte nur eine schwache, farbige Gaslampe. In ihrem matten Licht öffnete die Tür plötzlich ein zweiter Mann. Er war klein, gebeugt, von mittlerem Alter und trug eine Brille. Doch weit beunruhigender als seine Erscheinung war die nervöse, zuckende Art, in der er sprach, begleitet von einem fortwährenden, eigentümlichen Kichern, das mir sofort widerwärtig war. Der Mann erklärte mir, man brauche mich, um einem griechischen Herrn einige Fragen zu stellen. Ich solle jedoch nichts weiter übersetzen als das, was man mir auftrug. Man führte mich schließlich in ein reich ausgestattetes Zimmer. Das Licht blieb schwach, doch ich erkannte schwere Stühle, einen weißen Marmorkamin und, wie mir schien, die Umrisse einer japanischen Rüstung. Ein Stuhl war unmittelbar unter der Lampe bereitgestellt, dort sollte ich Platz nehmen. Noch während ich mich umsah, kehrte Latimer mit einem weiteren Mann zurück.
Was nun folgte, ließ mich noch Jahre später schaudern, so oft ich mich daran erinnerte.
Erst als der Mann in den matten Lichtkreis trat, erkannte ich sein Gesicht, und der Anblick erfüllte mich mit Entsetzen. Er war schrecklich abgemagert, totenbleich, seine Augen brannten fiebrig in dem eingefallenen Gesicht, als sei sein Wille stärker als sein erschöpfter Körper. Doch am schlimmsten war sein Mund. Mehrere Pflasterstreifen klebten quer über seinem Gesicht und seine Lippen waren vollständig verschlossen. Man gab ihm eine Schiefertafel und einen Stift. Ich sollte ihm Fragen stellen und er mir schriftlich antworten. Immer wieder verlangte man von ihm, die Papiere zu unterschreiben, und ebenso beharrlich verweigerte er es. Auf die erste Frage schrieb er nur ein einziges Wort: Niemals. Auch auf die nächste blieb er unbeugsam. Er werde nur dann unterschreiben, wenn man sie in seiner Gegenwart von einem ihm bekannten griechischen Priester trauen lasse.
So ging dieses seltsame, halb gesprochene, halb geschriebene Verhör noch eine Weile weiter. Die beiden Engländer drängten ihn immer wieder zur Unterschrift, doch der Gefangene verweigerte sie jedes Mal. Da begann Melas, den gestellten Fragen unauffällig eigene Worte hinzuzufügen.
Zwischen zwei ihrer Forderungen fragte ich ihn, wie lange er bereits dort festgehalten werde. Er schrieb nur: 3 Wochen. Auf meine nächste heimliche Frage erfuhr ich, dass man ihn hungern ließ. Dann verriet er mir seinen Namen, Kratides. Und schließlich, dass er aus Athen stammte.
Noch wenige Augenblicke. Davon war Melas überzeugt und er hätte ihnen die ganze Wahrheit unter den Augen hervorgezogen. Seine nächste Frage hätte vielleicht alles aufgeklärt. Da öffnete sich plötzlich die Tür und eine Frau trat ein.
Im matten Licht der Lampe konnte ich sie zuerst nur flüchtig erkennen. Sie war groß, mit langem schwarzem Haar und trug ein helles Kleid. Mit fremdem Akzent sagte sie, sie habe es oben nicht länger ausgehalten und sei deshalb heruntergekommen. Dann fiel ihr Blick auf den Gefangenen und plötzlich rief sie auf Griechisch: Pavlo!
Als er seinen Namen hörte, riss er sich mit einem krampfhaften Ruck das Pflaster vom Mund und erwiderte ihren Namen, ehe er sich in ihre Arme warf. Doch das Wiedersehen währte nur einen einzigen Augenblick. Schon im nächsten Moment riss Latimer die Frau gewaltsam aus dem Zimmer. während der ältere Mann den geschwächten Gefangenen mühelos überwältigte und durch die Tür fortzerrte.
Für einen kurzen Augenblick war ich allein. Ich sprang sofort auf und suchte nach irgendeinem Hinweis, wo man mich festhielt. Doch noch während mein Blick durch den Raum glitt, bemerkte ich, dass der ältere Herr bereits wieder in der Tür stand und mich beobachtete. Dann trat er auf mich zu und legte mir 5 Sovereigns in die Hand, als sei alles nichts weiter als ein gewöhnliches Honorar. Wenn ich auch nur einer einzigen Seele von dem Geschehen berichtete, sagte er, so möge Gott meiner Seele gnädig sein.
Sie würden es ohnehin erfahren. Dafür, meinte er, hätten sie ihre eigenen Wege.
Gerade der beinahe höfliche Ton, in dem er das sagte, jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken.
Kurz darauf saß Melas wieder in dem verdunkelten Wagen. Latimer nahm ihm schweigend gegenüber Platz. Kaum rollte die Kutsche wieder an, verlor Melas erneut jedes Gefühl dafür, wohin man ihn brachte. So fuhren sie in bedrückendem Schweigen eine scheinbar endlose Strecke, bis der Wagen kurz nach Mitternacht anhielt.
Man stieß mich unsanft hinaus und noch ehe ich festen Stand fand, raste die Kutsche bereits davon. Als ich mich umsah, war sie bereits in der Dunkelheit verschwunden. Kalter Wind schlug mir entgegen und ich begriff, dass man mich auf einer einsamen Heide ausgesetzt hatte. In weiter Ferne erkannte ich nur wenige Häuser, in deren Fenstern noch vereinzelt Licht brannte.
Auf der anderen Seite blinkten die Signallampen einer Bahnstrecke. An den roten Lichtern orientierte ich mich so gut ich konnte und traf bald auf einen Bahnbediensteten.
Von ihm erfuhr ich, dass ich mich auf Wandsworth Common befand und von Clapham Junction gerade noch den letzten Zug nach Victoria erreichen könne. Am folgenden Morgen berichtete ich dann alles Mr. Mycroft Holmes und später Scotland Yard.
Als Melas seine Geschichte beendet hatte, blieb für einen Augenblick alles still. Selbst im Diogenes Club schien die eigentümliche Ruhe nun von dem Schatten erfüllt, den seine Worte im Raum hinterlassen hatten.
Hast du bereits etwas unternommen, Mycroft?
Ich habe Anzeigen aufgeben lassen. Wer Auskunft über einen Griechen namens Paul Kratides aus Athen oder über eine junge Griechin namens Sophie geben kann, dem ist eine Belohnung zugesichert. Bislang jedoch ohne Ergebnis.
Und die griechische Gesandtschaft?
Dort weiß man von keiner solchen Person.
Dann werde ich der Sache selbst nachgehen.
Kaum hatten wir den Club verlassen, steuerte Holmes das nächste Telegrafenamt an und gab mehrere Telegramme auf. Auf unserem Weg zurück zur Baker Street sprach er weiter über den Fall, ließ seinen Gedanken freien Lauf und ermutigte mich schließlich, meine eigene Theorie auszusprechen.
Es scheint mir, Holmes, als habe Harold Latimer die junge Griechin bereits vor einiger Zeit an sich gebracht, vielleicht während einer Englandreise. Ihr Bruder ist aus Athen gekommen, um einzugreifen, wurde jedoch überwältigt. Nun versucht man offenbar, ihn zur Unterzeichnung von Papieren zu zwingen, vermutlich in einer Vermögensangelegenheit.
Sehr gut, Watson. Sie haben den Kern der Sache bereits erfasst. Entscheidend ist nur dies. Der Bruder ist fremd in London. Die Schwester dagegen spricht ausgezeichnet Englisch. Sie muss sich also schon seit geraumer Zeit hier aufhalten.
Dann führt uns die Schwester zum Haus?
Ganz recht. Wenn der Name Sophie Kratides stimmt, haben wir in ihr unseren stärksten Anhaltspunkt. Im Grunde halten wir nun alle Karten in der Hand. Zu fürchten bleibt allein, dass die beiden Männer in ihrer Verzweiflung zu einem plötzlichen Gewaltakt greifen. Wenn sie uns nur etwas Zeit lassen, werden wir sie haben.
Als wir wenig später die Baker Street erreichten und unser Zimmer betraten, erwartete uns bereits die nächste Überraschung. Mycroft Holmes saß im Lehnstuhl am Kamin, eine Zigarette ruhig zwischen den Fingern, als sei sein stilles Netz aus Nachrichten unserem Heimweg um mehrere Schritte voraus gewesen.
Wie kamst du vor uns hierher, Mycroft?
Ich bin euch in einer Droschke einfach vorausgefahren. Doch das ist nicht das Wichtigste. Auf meine Anzeige ist bereits eine Antwort eingegangen.
So rasch?
Ja. Die Antwort traf nur wenige Minuten nach eurem Aufbruch ein. Ein gewisser Mr. Davenport schreibt, er kenne die junge Dame gut und könne Auskunft über ihre unglückliche Geschichte geben. Sie halte sich gegenwärtig in einem Haus namens The Myrtles in Beckenham auf.
Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren.
Das Leben Ihres Bruders wiegt im Augenblick schwerer als jede weitere Aufklärung. Wir nehmen Inspektor Gregson von Scotland Yard mit und fahren unverzüglich hinaus. Jede Stunde kann entscheidend sein.
Und Mr. Mellers, Holmes? Seine Hilfe als Dolmetscher könnte von Nutzen sein.
Durchaus, Watson. Ein sehr zweckmäßiger Gedanke.
Noch während er sprach, steckte Holmes seinen Revolver ein. Alles, was wir bis dahin erfahren hatten, ließ keinen Zweifel daran, dass wir es mit Männern zu tun hatten, die vor Gewalt nicht zurückschreckten. Es war bereits dunkel, als wir die Wohnung des Dolmetschers erreichten. Dort erfuhren wir, dass ein Herr ihn erst wenige Minuten zuvor in einer Kutsche abgeholt hatte. Auf Mycrofts genaue Nachfrage hin stellte sich rasch heraus, dass es nicht Latimer gewesen war, sondern jener kleine, schmale Herr mit Brille, dessen nervöses Lachen uns bereits aus Millers Bericht bekannt war. Für Holmes genügte das.
Wir sind zu spät. Diese Männer haben Mellers erneut in ihre Gewalt gebracht.
Unsere einzige Hoffnung war nun, Beckenham noch vor jener Kutsche zu erreichen. Doch bis wir Inspektor Gregson bei Scotland Yard gefunden und alle notwendigen Formalitäten erledigt hatten, war mehr als eine Stunde verloren. Erst spät am Abend brachte uns der Zug hinaus nach Beckenham. Von dort brachte uns eine kurze Droschkenfahrt durch die dunklen Straßen der Vorstadt schließlich zu The Myrtles. Das Haus lag weit von der Straße zurück, groß und finster inmitten seines eigenen Grundstücks, nur als dunkle Masse gegen die Nacht erkennbar. Gemeinsam stiegen wir aus und gingen langsam die lange Auffahrt hinauf.
Es ist kein Licht zu sehen. Das Haus scheint verlassen.
Dann sind unsere Vögel wohl ausgeflogen.
Woran erkennen Sie das?
An den Wagenspuren. Ein Wagen muss hier an dieser Stelle gehalten haben und verließ das Haus schwerer beladen, als er gekommen war. Sie sind noch nicht lange fort.
Wir verloren keine weitere Sekunde. Doch auch auf unser energisches Klopfen und Läuten antwortete niemand. Holmes verschwand für einen Moment um die Seite des Hauses. Als er zurückkehrte, gab er uns mit einer knappen Handbewegung zu verstehen, dass ein Fenster offen stand. So gelangten wir schließlich ins Haus. Wir standen in eben jenem großen Zimmer, das Mellers uns beschrieben hatte. Die japanische Rüstung, der gedämpfte Lampenschirm, der Tisch mit den Resten einer hastig verlassenen Mahlzeit, daneben die leere Branntweinflasche. Alles wirkte, als habe man den Raum erst wenige Augenblicke zuvor verlassen. Noch während wir alles erfassten, drang plötzlich ein dumpfes, klagendes Stöhnen von oben zu uns herab. Holmes war bereits im Flur und auf der Treppe, noch ehe einer von uns ein Wort sagen konnte. Gregson und ich folgten ihm dicht auf, Mycroft schwer atmend hinter uns. Im oberen Stock schienen die Laute aus dem mittleren von drei Zimmern zu kommen. Die Tür war verschlossen. Doch der Schlüssel steckte außen. Holmes riss sie auf und wich im selben Augenblick wieder zurück.
Kohlefeuer! Zurück! Wir müssen erst Luft hereinlassen!
Mein Gott! Man wollte sie ersticken!
Ein schwerer, giftiger Dunst quoll uns entgegen. Im Zimmer glomm auf einem kleinen Messinggestell eine unnatürlich blaue Flamme. Jenseits davon zeichneten sich im Halbdunkel zwei zusammengekauerte Gestalten an der Wand ab. Mit einem raschen Griff riss Holmes das Fenster auf, schleuderte das Kohlebecken hinaus in den Garten und erst dann schafften wir die beiden Männer ins Freie. In diesem Augenblick wussten wir nur, dass wir zwei Männer dem Tod entrissen hatten. Wie es zu all dem gekommen war, erschloss sich uns erst später. Was darüber hinausging, setzte sich uns aus einzelnen Mitteilungen, Zeitungsnotizen und Holmes' stillen Schlussfolgerungen zusammen. Im Mittelpunkt all dessen stand die junge Griechin Sophie Kratides. Sie entstammte, wie wir erfuhren, einer wohlhabenden Familie aus Athen und hatte sich seit einiger Zeit bei Bekannten in England aufgehalten. Dort war sie Harold Latimer begegnet, einem Mann, dessen Einfluss auf sie von Anfang an unheilvoll gewesen sein musste. Schließlich hatte er sie zur Flucht bewegt. Als ihre Freunde dies bemerkten, benachrichtigten sie ihren Bruder, Paul Kratides, in Athen. Er reiste sofort nach England, in der Hoffnung, seine Schwester aus jener Verbindung zu lösen. Doch kaum angekommen, geriet er in die Hände Latimers und seines Komplizen Wilson Kemp, eines Mannes von übelstem Ruf. Da Paul kein Wort Englisch sprach, war er ihnen nahezu wehrlos ausgeliefert. Man hielt ihn gefangen, ließ ihn hungern und setzte ihn Misshandlungen aus, um an das Vermögen von ihm und seiner Schwester zu kommen. Sophie selbst ahnte zunächst nichts von seiner Anwesenheit in jenem Haus. Das Pflaster in seinem Gesicht sollte jede Wiedererkennung verhindern. Und doch genügte in jener Nacht ein einziger Blick. Kaum hatte sie ihn gesehen, durchschaute sie die Maskerade. Erst da wurde ihr klar, wie tief auch sie selbst bereits in den Händen dieser Männer gefangen war. Außer Latimer und Kemp befanden sich im Haus nur noch ein Kutscher und dessen Frau, willenlose Werkzeuge ihrer Herren. Als die beiden Männer schließlich erkannten, dass ihr Geheimnis entdeckt war und der arme Paul Kratides sich trotz allem nicht brechen ließ, flohen sie noch in derselben Nacht mit Sophie aus dem gemieteten Haus. Zuvor aber hatten sie, wie sie glaubten, sowohl an dem standhaften Bruder als auch an dem unglücklichen Melas bereits ihre Rache vollzogen. Monate vergingen und der Fall schien längst hinter uns zu liegen. Erst als Holmes und ich eines Abends wieder in der Baker Street saßen, kehrte er auf unerwartete Weise zu uns zurück. Ein Zeitungsausschnitt aus Budapest lag auf unserem Tisch. Draußen strich der Londoner Abendregen leise gegen die Fensterscheiben, während hinter Holmes das Feuer im Kamin ruhig vor sich hin knisterte. Der Bericht hielt sich kurz. Zwei Engländer, gemeinsam mit einer Frau reisend, tot in einem ungarischen Gasthaus aufgefunden. Beide erstochen. Die örtliche Polizei vermutete einen Streit zwischen den Männern. Holmes las die wenigen Zeilen schweigend. Dann ließ er das Blatt langsam sinken.
Und Sie glauben nicht an diese Erklärung?
Nein, Watson. Doch manches Urteil gewinnt an Würde, wenn es unausgesprochen bleibt.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens Gerechtigkeit geschah.
Daran hege ich keinen Zweifel.
Damit legte Holmes den Zeitungsausschnitt wortlos neben die Lampe. Das Feuer knisterte leise hinter ihm und lange Zeit sprach keiner von uns ein Wort. An Holmes Schweigen spürte ich, dass für ihn das letzte Urteil längst gefallen war. Mir jedoch blieb noch lange das Bild jenes dunklen Hauses in Beckenham vor Augen und die stille Gewissheit, dass manches Unrecht fern von London doch noch seine eigene Vergeltung findet. Vielleicht war es bezeichnend, dass auch dieser Fall mit einem einzigen Namen begonnen hatte und mit einem Schweigen endete, das mehr sagte als jedes Urteil.
Weißt du, was ich an unserem heutigen Fall fast am spannendsten finde? Dass wir zum ersten Mal Holmes Bruder kennenlernen. Dadurch kann man Sherlocks Art und seine Denkweise viel besser nachvollziehen. Weil Mycroft ihm in so vielem ähnelt, merkt man auf einmal, wie stark diese besondere Art offenbar in seiner Familie verankert ist.
Absolut. Genau das macht diese Geschichte so spannend. Durch Mycroft versteht man plötzlich viel besser, wie Holmes als Figur eigentlich angelegt ist. Und ich glaube, Doyle macht das hier ganz bewusst. Bis dahin ist Sherlock für uns vor allem dieses einzigartige Genie aus der Baker Street. Fast wie eine Figur, die es nur einmal geben kann. Und dann taucht plötzlich sein Bruder auf. Im Denken fast noch brillanter, aber im Wesen völlig anders. Sherlock geht hinaus, handelt und setzt sich der Gefahr aus. Mycroft dagegen bleibt im Hintergrund und arbeitet eher über Informationen, Kontakte und Einfluss.
Für mich ist das ja fast das heimliche Kernthema dieser Geschichte. Sobald Menschen nicht dieselbe Sprache sprechen, sind sie einander völlig ausgeliefert. Erst in dem Moment, in dem jemand versteht, was wirklich gesagt wird, entsteht überhaupt die Chance auf Rettung. Und gleichzeitig macht Doyle hier wieder etwas, das ich an seinen Fällen so liebe. Das eigentliche Grauen sitzt eben nicht in irgendeiner dunklen Gasse, sondern hinter der gepflegten Fassade eines eleganten Hauses. Gerade dieses Bild von The Myrtles in Beckenham bleibt total hängen.
Und mit Mycroft Holmes legt Doyle hier übrigens schon den Grundstein für spätere Holmes-Geschichten. In The Adventure of the Bruce Partington Plans wird genau diese politische und fast agentenmäßige Seite von Mycroft später noch viel größer ausgespielt. Man merkt also, hier öffnet sich gerade zum ersten Mal die größere Holmes-Welt.
Und genau solche Momente liebe ich ja. Ein Fall erzählt plötzlich viel mehr, als man beim ersten Hören ahnt. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir uns diese Geschichte rund um Bruce Partington irgendwann ja auch noch gemeinsam vor. Wenn dir unsere heutige Geschichte gefallen hat und du Lust auf noch mehr solcher Fälle hast, dann abonnier Crime Tales, Verbrechen im Nebel, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du magst, lass uns auch gern eine Bewertung da. Damit hilfst du uns unglaublich, noch viele weitere Holmes-Abenteuer für dich zum Leben zu erwecken. Also, bis nächste Woche, wenn wieder Crime Tale Zeit ist.